Brennpunkt Gefahrenabwehr, der Podcast zu Feuerwehr, Rettungsdienst, Krisenmanagement und Katastrophenschutz.
Herzlich willkommen zum Brennpunkt Gefahrenabwehr. Mein Name ist Benedikt Groß und gemeinsam mit Claudius Blank, dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr München, und mit Wolfgang Schäuble, dem Leiter der Brandreaktion München, betrachten wir hier regelmäßig die großen und auch die unerwarteten Zusammenhänge hinter Feuerwehr, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr. Schön, dass Sie dabei sind. Los geht es mit einer neuen Folge. Retten, löschen, bergen, schützen. Was macht die Feuerwehr eigentlich alles? Claudius, das Logo der Feuerwehr sind in vielen Ländern zwei gekreuzte Äxte vor Flammen. Simpel und etwas martialisch. In Deutschland ist das Signet der Feuerwehren etwas filigraner. Ein runder Kreis und darin sind dann vier Männchen. Eines hält einen Haken, eines trägt eine Krankentrage, eines paddelt und nur das oben links bekämpft auch Feuer. Von der Bildsprache erinnert das fast an einen olympischen Vierkampf. Aber warum ist das eigentlich so? Wären eine Axt und ein Helm nicht ein viel klareres Bild für die Tätigkeit der Feuerwehr?
Ja, Benedikt, zur Vorbereitung auf deine Frage musste ich tatsächlich kurz recherchieren, weil ich kenne auch tatsächlich dieses Signet schon sehr, sehr lange. Und es ist tatsächlich von einem Künstler, Bernd Rösel, 1973 schon entworfen worden, und zwar im Auftrag vom Deutschen Feuerwehrverband. Und es soll zeigen, die Vielfalt der Arbeit der Feuerwehr. Titel ist ja Feuerwehr und Feuer löschen ist quasi nur ein Viertel des Jobs und zeigt mit den anderen drei Aufgabengebieten dann die Vielfalt, die über die Jahre mit dazugekommen ist. Und das ist natürlich deutlich ansprechender wie ein martialisches Symbol mit gekreuzten Äxten. Und in Worte, wie du schon gesagt hast, spricht das Ganze von einem gewissen Vierkampf. Und die einzelnen Wörter will ich einfach mal kurz herausgreifen. Also ich glaube, löschen ist klar, das ist der Job der Feuerwehr seit Urzeiten an, seitdem es Feuerwehren gibt. Beim Thema Schützen greift man natürlich auch Herausforderungen auf, die etwas neuer sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das Thema Umweltschutz denke, dass Feuerwehren auch bei Gefahrguteinsätzen zum Einsatz kommen und entsprechend dann mit ihrer Tätigkeit auch vor größeren Umweltgefahren schützen. Wenn man das Wort Bergen nimmt, auch da recherchiert, Bergen heißt, tatsächlich gibt es einen Normbegriff dafür, das Finden und Identifizieren von Leichen, leblosen Tieren oder gefährlichen Sachgegenständen und das Verbringen aus dem Gefahrenbereich. Also tatsächlich dieses eher Thema Hilfeleistung und technische Hilfeleistung, dieses Technische daran, dass die Feuerwehr mittlerweile ja sogar mehr beschäftigt wie das eigentliche Löschen, also wenn man die Statistik der Feuerwehren so anschaut. Und dann haben wir noch den Begriff des Rettens, den ich persönlich ganz spannend finde, weil Retten, Rettungsdienst verknüpft man mit dem Begriff des Rettens immer gerne. Tatsächlich ist aber Retten die auch eine sehr ursprüngliche Aufgabe der Feuerwehren. Und das hat erst einmal nichts mit diesem medizinischen Rettungsdienst, mit diesem medizinischen Begriff zu tun, sondern tatsächlich was mit der unmittelbaren Abwehr von einer Lebensgefahr, dass ich Personen oder auch Tiere aus einer Gefahr bringe. Oder zum Beispiel auch, wenn ich die Person nicht direkt unmittelbar retten kann, zumindest die Unfallstelle so absichere, dass es zu keinen weiteren zusätzlichen Unfällen kommt. Und das beschreibt einfach die erste Tätigkeit oder eine sehr hochpriorisierte Tätigkeit, die parallel zum Löschen und zum Bergen tatsächlich gesehen werden muss. Was mich in dieser Konstellation immer beschäftigt, wenn wir jetzt diese Symbolik, diesen Vierkampf nochmal neu zeichnen würden, tatsächlich im Jahr 2025, würde mir eine Aufgabe tatsächlich fehlen. Das wäre dieses Koordinierende, dieses Organisieren, diese Kommunikation. Also man bräuchte tatsächlich nochmal so ein fünftes Kleeblatt in diesem Vierkampf, das sich um diese koordinierende Rolle, dieses Zusammenhalten sowohl an der Einsatzstelle, allerdings auch natürlich über andere Organisationen hinweg, diese koordinierende Rolle, diese kommunikative Rolle, die dann entsprechend nochmal darzustellen ist. Jetzt nicht unbedingt irgendwie mit einem Blitz oder sowas, aber vielleicht hat jemand eine gute Idee, wie man so diese fünfte Rolle tatsächlich in einem neuen Symbol neu aufgreifen könnte und das ganze alte Symbol aus 73 ergänzen könnte.
Das ist ja jetzt ein sehr breites Portfolio. Du hast es natürlich abstrakt dargestellt, aber es ist weitaus differenzierter als nur mit der Axt durch die Tür mit dem Schlauch aufs Feuer drauf. Du bist Kommandant einer sehr großen freiwilligen Feuerwehr. Was ist denn dein Gefühl, wie das in der Breite unserer Nation aussieht? Was ist denn die erste Aufgabe, die schwierig wird in der Sicherstellung für eine freiwillige Feuerwehr? Wenn man so eine freiwillige Feuerwehr managen muss, was ist denn die Aufgabe, diese Herausforderung für dich wird?
Also grundsätzlich muss eine Feuerwehr so aufgestellt sein, dass sie mit allen Situationen zurechtkommt. Die Gefahr im Management einer freiwilligen Feuerwehr ist, dass man sich in verschiedenen Themen verkünstelt. Wenn wir uns das System Freiwillige Feuerwehr in Bayern anschauen, dann gibt es in jedem Winkel in Bayern, Gott sei Dank, eine Freiwillige Feuerwehr. Ich kann aber nicht davon ausgehen, dass jede Freiwillige Feuerwehr jede Aufgabe in Perfektion, in jeglicher Tiefe, also wir haben über Retten, Löschen, Bergen, Schützen berichtet, ich habe über einen Gefahrgutunfall berichtet, über das Thema Vegetationsbrand, über das Thema Naturkatastrophen, über das Thema Bergen, das Bewegen von schweren Lasten. Also das ist ein unglaublich breites Portfolio. Und es wäre tatsächlich ein Fehler, wenn man an jeder Stelle dieses komplette Leistungsspektrum anbieten müsste. Damit würden schlussendlich die freiwilligen Feuerwehren in der Fläche überfordert werden. Warum überfordert? Das Ausbildungsspektrum wäre dann enorm. Aber auch natürlich die Kosten für die Gerätschaften, für die Ausrüstung, für die Materialien wäre enorm. Deswegen ist es eine Schlüsselaufgabe der Freiwilligen Feuerwehren vor Ort, als allererstes die Lage zu erkunden und kurzfristige Maßnahmen zu ergreifen, um die Lage zu stabilisieren. Zum Beispiel das Thema Absichern von Einsatzstellen. Und Thema Kommunikation, was ich angedeutet habe, möglichst schnell die Spezialisten, die dann an der Stelle weiterarbeiten können, zur Unfallstelle rufen. Und diese koordinierende Aufgabe, das ist das Wesentliche, der wesentliche Punkt, den ich als Hauptaufgabe des Managements einer Freiwilligen Feuerwehr sehe, diesen Punkt in die Mitte zu stellen, also ein Universalwerkzeug zu sein und nicht ein Spezialistentum, das sehr breit und sehr tief unterwegs ist.
Wolfgang, du bist jetzt Chef einer großen Feuerwehr, einer großen Berufsfeuerwehr und damit geht einher, dass du auch Leiter einer Behörde bist. Und ich frage mich, wie das zusammenpasst, denn die Vielfalt der Aufgaben und die Dynamik der Herausforderungen, die der Claudius gerade im Überblick geschildert hat, die gehen für mich jetzt erstmal schwer zusammen mit dem Image der in Anführungszeichen öffentlichen Verwaltung. Also was ist das Geheimnis, dass eine Berufsfeuerwehr als Behörde eine schlagkräftige Organisation sein kann?
Das Geheimnis liegt in der Ausrichtung der Behörde auf die klassische Aufgabe, die eigentlich dahinter liegt. Also sage ich mal, Verwaltung ist ja spannenderweise tatsächlich in einem eher dynamischen Umfeld überhaupt erst eingerichtet und entwickelt worden, nämlich als die Heere im Mittelalter auf einmal zu stehenden Heeren wurden und nicht mehr zu quasi zusammengerufenen Heeren. Da hat es eine Heeresverwaltung gebraucht. Das war tatsächlich ernsthaft die erste Verwaltungseinheit, die es so gab, außerhalb, sage ich mal, der königlichen oder fürstlichen Residenzen. Und so ähnlich kann man sich das bei uns auch vorstellen. Also einmal die Behörde ist ausgerichtet auf, neudeutsch würde man sagen, das Frontend, also diejenigen, die dann tatsächlich im Einsatz stehen, und ist auch so gegliedert, dass sie sich inhaltlich mit den Dingen so beschäftigt, dass dem Einsatzdienst das zuteil wird, was er braucht, ob das Einsatzplanung ist, ob das die geschickte Konzeption von Großeinsätzen sind, ob das die Schichtplanungen sind, ob das aber auch technisch die Zuarbeitungen sind. Und da ist das, was jetzt der Claudius vorhin gesagt hat, ganz wichtig. Also hier findet man wirklich dann Spezialisten für alles. Also wie sind Schaumittel zusammengesetzt, wenn es sein muss, bis in die Molekularstruktur, welches nimmt man für was, was kauft man am besten ein, was lagert sich am besten, wie sind Lagerzyklen zu halten. Der Claudius hat das Retten angesprochen, wir machen ja auch Rettungsdienst, also alleine die Medikamentation, die abläuft, wie wird das umgeschichtet? Und das hat dann eben den Effekt inklusive der Ausbildungsabteilung, dass derjenige, der ausrückt, halt immer am neuesten Stand ist, zumindest das, was zum Beispiel im Haus vorgehalten wird, immer angepasst wird permanent Und so kommt man dann tatsächlich zu einer sehr schlagkräftigen Einheit, die ausrückt, die davon aber eben auch lebt, dass der rückwärtige Bereich eben zuarbeitet. Und der große Bereich hier in der Branddirektion arbeitet dem Einsatzdienst eben zu, auch der Freiwilligen Feuerwehr, und stellt Dinge bereit, so bereit, dass die auf einem entsprechend hohen Niveau sind.
Ich habe mir in der Vorbereitung mal angeschaut, wie wir uns dem Standardeinsatz nähern können. Und jetzt lass uns mal einen Blick auf den Standard werfen im Feuerwehrdienst. Die DIN 14530-27 definiert das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20. Und das ist, wenn man sich's vorstellen will, ein großes rotes Auto, hat auf jeder Seite drei silberne Rolltore. Das kennt man in jeder deutschen Stadt, fährt ganz oft rum und ist wahrscheinlich neben der Drehleiter das markanteste Feuerwehrfahrzeug, das wir alle kennen. Die DIN beschreibt dann das HLF als, jetzt zitiere ich, als Löschfahrzeug mit einer Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe, das zur Brandbekämpfung, zum Fördern von Wasser und zum Durchführen technischer Hilfeleistung dient und mit einer Besatzung eine selbstständige taktische Einheit bildet. Zitat Ende. Ja, für mich klingt das jetzt wie ein rollender Werkzeugkasten mit einem Trupp Multitalenten an Bord. Was kann denn so eine HLF-Besatzung in einer typischen Schicht alles erleben? Wie sieht denn so ein Standardeinsatz aus, wenn es den überhaupt gibt?
Ja, es gibt nicht den Standardeinsatz für ein HLF, sondern es gibt die Standardeinsätze für ein HLF. Das fängt an bei, sage ich mal, hilfloser Personen in Wohnungen, nämlich mit Türöffnungen. Also hier wird zum Teil eben mit Werkzeug geguckt, dass eine Türe geöffnet wird. Es geht natürlich zu dem klassischen PKW-Brand, wo eben das Wasser und das Löschmittel, also Netzmittel, eine Rolle spielt. Es geht aber auch hin zu einem First-Responder-Einsatz zur Unterstützung des Notarztes und des Rettungsdienstes, also tatsächlich Wiederbelebungsmaßnahmen. Kann auch die Wasser im Keller sein. Also all diese kleineren bis mittleren Einsätze gehören zum Standardportfolio tatsächlich eines Wachtages auf so einer Großstadtwache. Also es ist schon so ein bisschen so dieses Multifunktionale, das das HLF auszeichnet, weshalb man es ja eigentlich dann auch hat, dass man nicht immer viele Spezialfahrzeuge für, sagen wir mal, mittelprächtige Fälle zusammensammeln muss. Also es ist schon so eine Allzweckwaffe, bis zu einer gewissen Größenordnung machen die dann auch alles.
Und sag mal, wenn ich, also muss zugeben, ich habe das auch in der Vorbereitung jetzt erst gelesen, dass es eine DIN dafür gibt. Wenn ich mich so erinnere, wenn ich durch Deutschland fahre, dann sehen Feuerwehrautos überall anders aus. Jede Gemeinde, jede Stadt hat ein unterschiedliches Feuerwehrauto. Sind die im Kern jetzt alle gleich?
Ja, also sagen wir mal, die Norm regelt 80% eines solchen Fahrzeuges. Und es ist eigentlich auch relativ wichtig, dass man 80% dieses Fahrzeuges kauft, weil sonst geht einem der Zuschuss flöten. Also die Masse der Bundesländer, auch Bayern, unterstützt die Kommunen, indem sie Feuerwehrfahrzeuge fördert. Und die Förderung bedeutet, du kriegst einen nennenswerten Zuschuss und den kannst du nur dann bekommen, wenn du eine standardisiertere Form dieses Fahrzeuges kaufst. Und auch die Norm regelt 80% und lässt ungefähr 20% örtlichen Beladungsfreiraum, den man dann logischerweise ausnutzt. Und so sind eigentlich viele dieser Autos, die zumindest die gleiche Bezeichnung haben, in Deutschland tatsächlich, naja, sagen wir mal, zu 3/4% ähnlich nutzbar, Entschuldigung, zu 3/4%, zu 75%, also ein Dreiviertel ähnlich nutzbar und nahezu gleich, vom taktischen Wert gleich. Ob sich das jetzt immer im Auto so widerspiegelt, dass alles an der gleichen Stelle ist, das wage ich zu bezweifeln, aber der Grundsatz als Blackbox, wenn ich sage, ich habe ein HLF, was kann ich damit machen, dann komme ich, sage ich mal, in der Grundanforderung der Norm eigentlich in Deutschland überall zurecht und kann das als Einsatzleiter so verplanen.
Und das ist, Claudius, wahrscheinlich das, was du vorhin meintest, dass sich jeder Feuerwehrkommandant vor Ort sein Profil anschauen muss und dann diese 20% noch anpasst.
Also er muss natürlich an je nach Aufgabenspektrum am Ort damit auseinandersetzen, was sind also so die Gefahrenschwerpunkte und gegebenenfalls welche Zusatzausstattung brauche ich dann noch zusätzlich dazu. aber schlussendlich auch Feuerwehrfahrzeuge sind das Herzstück einer Feuerwehr und gerade das Design der Feuerwehrfahrzeuge ist deswegen auch sehr stark natürlich örtlich geprägt.
Was für alle gilt, ist das Motto der Feuerwehr oder das Sine der Feuerwehr: retten, löschen, bergen, schützen. Und wenn ich euch jetzt zugehört habe, ist das eine ganz große Menge an Aufgaben, die da passieren. Und ich frage mich, da kann es doch zu Zielkonflikten kommen. Ich habe all diese Aufgaben und stehe vor einem brennenden Haus. Wie gehe ich damit um? Was mache ich als erstes?
Weil wir so schön beim Standard waren, kann ich jetzt eigentlich auf einer meiner Lieblingsstandards verweisen, die Feuerwehrdienstvorschrift 100, führen und leiten im Einsatz. So. Und das ist ganz spannend, weil niemand kommt ja als Feuerwehrler geboren auf die Welt, nicht mal ich. Ich wollte das zwar schon mit 7 werden, aber selbst ich musste das lernen und hatte also schon auch viel mitgekriegt. Aber die Logik, die dahinter steckt, ist, auch die Abarbeitung eines Algorithmus, den kann man dort zum Beispiel sehr schön nachlesen, diesem berühmten Führungskreislauf. Also ich muss eine Erkundung machen, dann habe ich die Möglichkeit, überhaupt erst eine Lage zu beurteilen. Dann kann ich eine Entscheidung treffen, dann kann ich eben eine Maßnahme einleiten und dann fange ich halt wieder von vorne an und gucke, was da passiert ist. Und in diesem Führungskreislauf respektive der Ergänzungen in dieser Feuerwehrdienstvorschrift 100 kann ich dann nach den Kriterien, die für einen Feuerwehreinsatz eben logisch und wichtig sind, nämlich die Gefahren für einzelne Personen und für Sachgüter, aber gegebenenfalls auch für die eigenen Kräfte, eben die Prioritäten herausdestillieren. Und nach diesen Prioritäten fange ich dann an und arbeite die ab. Und mit den zulaufenden weiteren Einsatzkräften gehe ich dann in die nächsten Prioritätsstufen rein. Und über diese Methodik muss ich mich halt vorarbeiten, habe halt vielleicht auch mal das Pech, und das zeichnet halt dann einen guten Einsatzleiter aus, dass ich nicht alle Prioritäten gleichzeitig bedienen kann, aber halt immer weiß, welche in der Reihung eigentlich die wichtigste, also welche die wichtigste ist, weil sonst kommt ja das Wort Priorität nicht raus. Und das kann man natürlich sehr stark üben, das muss man auch sehr stark üben. Komme gerade kurz vor dieser Podcast von einer großen Außenübung in einem Übungsgelände zurück, wo eben genau das eben durchtrainiert wird, wo nachgeguckt wird in den Nachbesprechungen von den Trainern, sind die Prioritäten in die richtige Reihenfolge gebracht worden. Und das kann man natürlich dann schon über diese Art herausfiltern. Und wenn man sich viel und gut damit bewegt, dann kommt man relativ gut und zügig zu diesen Prioritäten und hat dann eben auch immer eine objektivierte Reihenfolge der Tätigkeiten.
Aber wenn man standardisieren will und wieder auf den Vierkampf mit Retten, Löschen, Bergen, Schützen kommt, dann wäre es wahrscheinlich erste Schützen. Also ich verhindere, dass überhaupt Gefahr entsteht. Und dann ist die Reihenfolge Retten, Löschen, Bergen schon mal der richtige Weg.
Machen wir das mal am praktischen Beispiel. Ich bin in den Ferien auf dem Bauernhof, sitze in der Scheune und habe geraucht. Das Stroh fängt Feuer. Mit mir sind 3 Kühe in der Scheune. Und neben der Scheune fließt ein Fluss. Was machst du zuerst?
Also zuerst wäre eben die Schützen. Also man hätte schon in der Brandschutzerziehung im Kindergarten oder in der Schule aufpassen müssen, dass man gerade das unterlässt, das Rauchen in der Scheune bei feuergefährlichen Materialien wie Stroh etc., Holz. Wenn es aber dann tatsächlich zu einem Brand kommt, ist das Retten von Menschen und Tier dann an oberster Stelle. Vor dem Löschen, meistens passiert es aber auch parallel, weil ich gegebenenfalls erst was löschen muss, bevor ich eine Person retten kann oder ein Tier retten kann. Am Ende, wenn allerdings die Versuche nicht zum richtigen Ergebnis geführt haben, dann bleibt nur noch das Bergen der entweder Tiere oder auch Menschen.
Jetzt habe ich mir mal die Statistik des Deutschen Feuerwehrverbandes angeschaut, der über die letzten 20 Jahre auf seiner Homepage veröffentlicht, wie häufig das eigentlich vorkommt, dass die Scheune brennt. Und was mich überrascht hat, ist, dass die Brandeinsätze in ganz Deutschland relativ stabil geblieben ist. Über 20 Jahre 200.000 Einsätze pro Jahr über ganz Deutschland. Etwas angestiegen sind die technischen Hilfeleistungen, aber wirklich auffällig ist, dass die Rettungsdiensteinsätze ansteigen. Das waren im Jahr 2000 noch 1,5 Millionen, im Jahr 2021, also 20 Jahre später, waren es schon 2,4 Millionen Einsätze. Ja, woran liegt das? Und verschiebt sich hier der Vierklang der Feuerwehraufgaben in sich?
Das ist eine Frage natürlich, wo ich unterwegs bin. Da sage ich mal, wenn ich jetzt im süddeutschen Raum unterwegs bin, dann haben die Feuerwehren in der Regelfall keinen Rettungsdienst. Also die Berufsfeuerwehr München ist zum Beispiel in Bayern die einzige Feuerwehr, die aktiv am Rettungsdienst teilnimmt, während ich in den nördlichen Bundesländern, sage ich mal, einen Einheitsanbieter habe. Und kommt ein bisschen infolge der Besatzungszonen nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Südschiene war amerikanisch und französisch besetzt und deshalb hat man geteilte Dienste. Also man hat so klassisch den Rettungsdienst, ich sage jetzt mal, als einer der bekanntesten Rettungsdienstbetreiber das Rote Kreuz und halt die Feuerwehr und hat getrennte Aufgaben. Während sie in den nördlichen Bundesländern, die häufig britisch besetzt waren, dann eben zu einem Einheitssystem geführt hat. Und diese hohe Anzahl an Rettungsdiensteinsätzen, die wird natürlich dort auch generiert. Also bei den Feuerwehren, die tatsächlich klassisch den Rettungsdienst als Kernaufgabe haben. Aber auch wir können das sehen. Und es liegt einfach an einem, ich würde mal sagen, etwas deutlicheren Versorgungs- und einer deutlicheren Anspruchshaltung der Bürgerschaft gegenüber einem Notfalldienst und auch gegenüber vor allem einem gesundheitlichen Notfall. Mit dem ist er natürlich häufiger beaufschlagt wie mit dem Feuer. Also daran liegt es. Und im ländlichen Bereich liegt es natürlich auch an der Ausdünnung einer Familienstruktur, aber eben auch einer Versorgungsstruktur, sodass automatisiert halt übrig bleibt, die 112 zu wählen und irgendeinen medizinischen Notfall zu reklamieren, der dann sehr häufig eben über diesen Rettungsdiensteinsatz abgegolten oder abgefahren werden muss. Und das ist schon spannend, weil es ist egal, was man tut, die jährliche Zunahme im großstädtischen Bereich deutschlandweit von Rettungsdiensteinsätzen liegt und auch von Notrufen logischerweise, ist ein Leitstellenbelastungsproblem, liegt so zwischen 5% und 7%. Und da kann, also das ist die letzten 10 Jahre exakt immer ungefähr dieser Wert, ohne dass man durch vorbereitende oder Aufklärungsmaßnahmen was tun kann.
Ist das jetzt ein Phänomen, das die Berufsfeuerwehren vor allen Dingen spüren, oder sehen wir das auch bei den freiwilligen Feuerwehren in der ländlichen Region?
Meiner Wahrnehmung nach haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten diese First-Responder-Dienste der freiwilligen Feuerwehren sehr stark etabliert. Durch die Auslastung der Rettungsdienste, des öffentlichen Rettungsdienstes vor Ort, kann es zu bestimmten Mangelsituationen kommen, die freiwilligen Feuerwehren in ihrer Struktur, in ihrer Verästelung und Dezentralisierung tatsächlich sehr gut abpuffern können. Das ist meistens ein selbstständiges Fahrzeug, beschafft von Förderern, von der Kommune oder auch von den Vereinen, die dann tatsächlich Personal, rettungsdienstlich geschultes Personal der Freiwilligen Feuerwehren vor Ort halten, um zumindest dieses therapielose Intervall zu überbrücken, bis tatsächlich dann der öffentliche Rettungsdienst vor Ort ankommt. Und das, denke ich, ist in der Statistik schon eine signifikante Zahl an Einsätze, die über die First-Responder-Dienste der Freiwilligen Feuerwehren in Bayern abgedeckt werden.
Beginnt sich damit dann auch dieses Quartett der Feuerwehrfähigkeiten auch für die Freiwilligen Feuerwehren zu verändern oder den Schwerpunkt zumindest zu verlagern?
Also natürlich ist dann der Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau nicht mehr das Schweizer Taschenmesser, das Universaltalent, sondern muss sich spezialisieren. Wir reden jetzt beim Notfallsanitäter zum Beispiel von einer vollwertigen 3-jährigen Berufsausbildung. Und das kann ich nicht einfach nebenbei, so früher Zivildienst, ja, ein bisschen Zivildienst, dann noch ein Rettungssanitäter gemacht und dann lege ich los, sondern ich brauche erst einmal eine solide, lang andauernde Grundausbildung, Berufsausbildung, die dann auch noch mit jährlicher Fortbildung etc. dann auch noch mal auf dem aktuellen Stand gehalten werden muss. Und das widerspricht ein bisschen so diesen Generalistenansatz der Freiwilligen Feuerwehr, dass ich einfach in der Breite da bin, dass ich es auch ehrenamtlich tun kann. Sondern er zwingt quasi dieser medizinische Dienst eine sehr intensive Spezialisierung.
Ja, jetzt haben wir auf dem Land den First Responder, den die Feuerwehr stellt. Wie ist das denn in der Stadt? Braucht man da einen First Responder?
Jein, also auch wir fahren First Responder. Das liegt zum Teil an Universitätsstudien, die einfach eindeutig festgestellt haben, wenn man ein bisschen einen Zeitvorteil rausfährt bei lebenserhaltenden Sofortmaßnahmen, dass dann das tatsächlich den Outcome des sogenannten Tertiärüberlebers, also es klingt jetzt ein bisschen technisch, aber der erste Überleber ist den, den ich ins Krankenhaus lebend bringe als Rettungsdienst. Der zweite Überleber ist der, der quasi aus dem Krankenhaus lebend wieder rauskommt. Und der dritte Überleber ist derjenige, sind vor allem amerikanische Studien dann natürlich, der wieder voll im Arbeitskreislauf drin ist. Und je früher man dran ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dann tatsächlich eben voll wiederhergestellte Menschen nach der Herz-Lungen-Wiederbelebung auch zu bekommen. Und insofern fahren auch wir First Responder. Und daran sieht man dann eben auch die angesprochene Spezifikation der Feuerwehrmann, der Berufsfeuerwehrmann, die Berufsfeuerwehrfrau muss zum Beispiel automatisiert Rettungssanitäter, Sanitäterin werden im Grundkurs 3 Monate lang und damit eben ein Teil dieses Multitalents wieder darzustellen. Aber gleichzeitig setzt sich diese Spezialisierung tatsächlich fort. Für die Rettungswagen brauchen wir heute eben dieses ausgebildeten NotfallsanitäterInnen, also tatsächlich 3 Jahre. Wir stellen 3 Jahre tatsächlich Auszubildende ein, mit dem ganzen entsprechenden Schwierigkeiten oder Aufwand und bilden die aus, damit sie dann eingesetzt werden können. Und diese Differenzierung, also diese Spezialisierung, dieses Weg vom Multitalent trifft auch sehr stark gerade die Berufsfeuerwehren. Wir spezialisieren mittlerweile auch hausintern, auch die Laufbahn, also die klassische Laufbahn wird mittlerweile ein bisschen spezialisiert, also für Leitstelle, für vorbeugenden Brandschutz, aber auch für die vielfältigen rückwärtigen Konzeptdienste oder eben Notfallsanitäter, Notfallsanitäterin. Auch hier zeichnet sich schon ab, dass in Zukunft man stärker auch wegen der umfangreichen, auch intensiveren Technisierung hier SpezialistInnen braucht.
Claudius, eine Sache, die mich in der Feuerwehreinsatzstatistik immer anlacht und ich kann es mir nicht verkneifen zu fragen, seit 20 Jahren stabil ist die Einsatzzahl, die Tiere und Insekten betrifft. Was ist das? Ist das der entlaufene Bienenschwarm auf dem Land?
Sicherlich nicht nur der entlaufene Bienenschwarm auf dem Land, sondern auch der entlaufene Bienenschwarm in der Stadt. Also die Stadtbienen oder die Wespen, tatsächlich, das ist ein klassischer Sommereinsatz, der wandernde Bienenschwarm, der dann eingefangen werden muss und entsprechend durch den Imker dann auch versorgt werden muss. Aber das ist tatsächlich so der Feuerwehrklassiker. Ja? Also mit Sicherheit jetzt nicht der Blaulichteinsatz. Aber klar, wenn ich auch noch allergisch bin und zu Hause dann im Rollokasten plötzlich den Wespenschwarm finde oder im Kinderzimmer, dann führt das relativ schnell zu einem Notruf bei der Feuerwehr.
Und den beantwortet dann die Stadt München mit dem HLF, dem Generalisten auf dem HLF,
also zum
der
Teil
nebenbei noch Imker ist.
Genau, also tatsächlich, apropos Spezialisierung, wir haben tatsächlich eine Feuerwache, die sich als Kompetenzzentrum Hautflügler nebenher mit beschäftigt. Die haben dann tatsächlich auch Bienenkästen, wo sie, sagen wir mal, auch üben können, aber auch ihren eigenen Honig machen. Auch Fun Fact, der Honig, der in der Stadt entsteht, ist spannenderweise nährstoffreicher, geschmacklich intensiver als mittlerweile Landhonig, weil der auf Monokulturen basiert. Also du findest halt meinetwegen nur Mais, ne? Und die Bienen holen halt nur den Mais-Honig quasi daraus. Also genau, aber es ist tatsächlich so, ja, man beschäftigt sich sehr intensiv damit, auch mit den unterschiedlichen von Hornissen über Wespen. Es gibt übrigens auch fast keine Wespenart, die nicht geschützt ist. Also man beschäftigt sich sehr intensiv mit solchen Hautflüglern und auch ihres Einfangens und dann wieder Weitergebens macht man tatsächlich.
Ja, dann lass uns zum Abschluss noch einen Blick in die Zukunft werfen, wie sich das Aufgabenspektrum der Feuerwehren weiterentwickeln wird. Wolfgang, du hast in der letzten Folge berichtet, wie die Feuerwehr München sich allein in deiner Amtszeit weiterentwickelt hat, gut, die nun auch schon über 2 Dekaden geht. Du hattest gesagt, die Effekte des vorbeugenden Brandschutzes kann man merken, neue Bau- und Architekturformen, und du hast das Wort Eventisierung verwendet. Du hast gesagt, wir haben eine Stadt, in der immer mehr Großevents stattfinden. Wie schnell und wie intensiv muss sich analog dieser Entwicklung auch das Fähigkeitsportfolio der Feuerwehren weiterentwickeln?
Ja, schon. Also ich denke schon, dass so alle 5 Jahre irgendwelche, sag ich mal, generellen Technologie- oder Techniksprünge zeigen. Also wenn man jetzt auf Bauen mit Holz schaut, also Holzbau als wichtiges gesellschaftspolitisches Ziel, nachwachsende Rohstoffe zu verwenden, CO2-Ausstoß zu verringern infolge von sage ich mal, naturaleren Baustoffen, dann passiert da natürlich unendlich viel. Und auch wir hier haben mittlerweile schon über 2000 Holzbauten in der Stadt, kleiner bis größer. Und da muss man natürlich sich drauf einlassen. Und da verändert sich dann so viel so schnell, dass, sage ich mal, intelligente Vorschriftenlagen nur noch hinterherhinken. Also man hat einfach dann so Try-and-Error-Systeme automatisiert drin. Oder wenn man jetzt wieder denkt an verschiedene erweiterte Tunnelplanungen, wo man dann auf einmal 3,5 Kilometer Tunnel innerhalb einer Stadt generiert. Und der Stadttunnel ist halt jetzt nicht der Autobahndurchfahrtstunnel, auch wenn der auch 3,5 Kilometer ist, weil ich muss mit Stau in diesem Tunnel rechnen. Also die Hamburger mit dem Elbtunnel wissen, von was ich rede. Tunnel, Feuerwehr, ja, nein, andere Möglichkeiten. Also daran sieht man schon, dass die Gestaltungsgeschwindigkeit in so einer Stadt automatisch sehr, sehr hoch ist, wenn sie groß ist, und an allen möglichen Ecken und Enden eben Dinge passieren, die relativ modern sind und auf die man Antworten finden muss. Und insofern muss man sich darauf eben immer wieder einlassen, sich Gedanken dazu machen, Dinge entwickeln, also Techniken, Taktiken, Konzepte entwickeln, die da halbwegs Schritt halten und auch mit dem, was man natürlich noch hat und auch in der Ausbildung noch lehrt, auch halbwegs mithalten. Also es ist schon ein stetiger Veränderungsprozess, der wahrscheinlich nur dann auffällt, wenn man mal 2 Jahre nicht da war und dann wieder kommt und denkt, eieiei, was ist denn hier los? Ich fahre auch immer mal wieder noch tatsächlich eine 24-Stunden-Einsatzschicht. Und mich selber, obwohl ja bei mir alles quasi dann an so größeren Dingen, die ich gerade erzählt habe, über den Tisch gelaufen ist oder auch also Einsatzkonzepte. Und das passiert halt manchmal 2 Jahre, bevor die dann, sagen wir mal, so richtig in der Fläche umgesetzt werden müssen, was dann erst gilt, denke ich mir manchmal, was ist denn jetzt da schon wieder passiert im letzten halben Jahr? Also ist der Veränderungsprozess, der da stetig voranschreitet im Sinne kontinuierlicher Verbesserung, Anpassung, der ist schon erstaunlich groß.
Claudius, ich bin die ganze Zeit hin und her gerissen. Einerseits hast du auch in der letzten Folge so eine Keep-it-simple-Parole ausgegeben. Du hast gesagt, wir müssen schauen, dass Feuerwehrdienst einfach bleibt, dass es einfach erlernbar bleibt und einfach anwendbar. Und letztendlich, der Wolfgang hat das Ähnliche gesagt für die Berufsfeuerwehren, aber wenn ich euch so zuhöre, merke ich, es wird doch immer tiefer, immer filigraner, immer breiter. Ja, was bedeutet das denn jetzt für die freiwilligen Feuerwehren in München zuallererst, aber auch im ganzen Land? Wie löst man das? Das klingt wie ein Dilemma.
Es ist tatsächlich ein Dilemma, aber ich würde es tatsächlich nicht nur als Dilemma beschreiben, sondern ein Stück weit auch als süßes Gift. Du hast über das Hilfeleistungslöschfahrzeug gesprochen, und das sehe ich persönlich als Standard, nicht nur als Standard für den Einsatzzweck, sondern tatsächlich, das ist das, was ich ehrenamtlich noch beherrschen kann. Das, was auf diesem Fahrzeug drauf ist, die Gerätschaften, das Fahrzeug selber, die Pumpe, die Leitern, das kann ich ehrenamtlich erlernen. Ausbildung dauert ja circa 3 Jahre. Aber auch in meinen regelmäßigen Übungen dann auch weiter vertiefen und mich weiter quasi die Qualifikation aufrechterhalten. Alles andere, was drüber hinauskommt, das beschreibe ich als süßes Gift. Also wenn einer kommt, ich habe erst unlängst eine Geschichte gehört, auf dem Land, kleine Gemeinde, Industriebetrieb, hat sich mit Gefahrstoffen auseinandergesetzt und hat der örtlichen Feuerwehr Sonderequipment zur Verfügung gestellt, damit die für dieses Gefahrgut-Thema besser gerüstet sind. Jetzt braucht man plötzlich wieder Leute, die sich, Feuerwehrmänner und Frauen, die sich da spezialisieren, die dann quasi nochmal extra Übungen machen, die Chemikalienschutzanzüge tragen können, die mit den Messgeräten umgehen können und so weiter. Und dieser zusätzliche Übungs- und Vorbereitungsaufwand, der mag am Anfang noch toll sein oder den mag man tatsächlich noch in Kauf nehmen. Aber nachhaltig ist das Ganze dann meist nicht. Das heißt, nach ein paar Jahren, wenn auch noch gar keine Einsätze sind, dann verwässert es, dann lässt man nach, dann lässt die Motivation nach und am Ende kommt es zum Einsatzfall und man kann auf das Wissen gar nicht mehr zurückgreifen oder die Personen sind schon gar nicht mehr bei der Freiwilligen Feuerwehr. Deswegen ist es Hauptaufgabe einer Kommandantin, eines Kommandanten, sich bewusst zu sein, dass man die Mannschaft nicht überfordert, dass man bei seinen Leisten bleibt, dass man bei seinen Standardaufgaben bleibt, auch wenn der Katalog der Feuerwehrausstatter tolle Gerätschaften, super neue Innovationen zeigt. Aber am Ende sind es die technischen Handgriffe, das ist Organisationsgeschick, auch die ein Stück weit die Disziplin, die am Ende für jeden Einsatz ein wichtiges den richtigen Grundsockel darstellen. Was aber wiederum nicht heißt, dass es an der einen oder anderen Stelle auch Spezialaufgaben gibt, die insbesondere dann von Freiwilligen Feuerwehren auch ausgeprägt werden können. Da fällt mir spontan das Beispiel der Flughelfer ein. Wenn ich Pilot bin oder Fluglotse in meinem beruflichen Alltag und bei der Freiwilligen Feuerwehr zugleich dann noch Mitglied der Sondergruppe Flughelfer bin, die bei größeren Waldbrandeinsätzen zum Beispiel diese Hubschraubereinsätze mit Außenlastbehältern koordinieren, dann bringe ich meine berufliche Expertise, die ich eh habe, bringe ich in den Einsatz rein. Das heißt, ich muss mich ja nicht, ein Fluglotse muss sich nicht zum Thema Flugfunk besonders schulen lassen, das ist sein beruflicher Alltag. Und diese Expertise kann man natürlich perfekt in diesem Umfeld in die Spezialeinheit mit reinnehmen. Aber nur so rum wird tatsächlich ein Schuh draus und nicht, dass ich mich in allen möglichen Disziplinen breit ausbilde und am Schluss gar nichts mehr kann.
Über allem steht dann die fünfte Disziplin, die koordinierende Aufgabe der Freiwilligen Feuerwehr oder der Feuerwehrarbeit insgesamt, das noch alles zusammenzubringen.
Genau.
Ja, das war eine Folge des Podcasts Brennpunkt Gefahrenabwehr mit Claudius Blank, mit Wolfgang Schäuble und mit mir, Benedikt Groß. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wir konnten Ihnen den einen oder anderen Gedanken schenken, den Sie aus dieser Folge mitnehmen. Wenn Sie Feedback oder Anregungen zu unseren Themen haben, dann senden Sie doch eine Mail an podcast@brennpunkt-gefahrenabwehr.de. Und auf jeden Fall freuen wir uns, dass Sie dabei waren und wir freuen uns auch, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten.
Brennpunkt Gefahrenabwehr, der Podcast zu Feuerwehr, Rettungsdienst, Krisenmanagement und Katastrophenschutz.